Andreas
Also,
Copperfield.
ich meine, wer Felix und Thomas heißt, naja, ja, das ist Tim Klüssendorf, der ist der direkt gewählte Bundestagsabgeordnete für Lübeck.
Robert Habeck hat mich angelächelt und meinte irgendwie noch was mit Schleswig-Holstein und ist dann von dann gezogen.
Und er meinte, wenn man sowas trägt, wird man automatisch zu Andreas.
Niemand hat die Absicht, ein Internet zu errichten. Liebe Landsleute, wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihr Facebook-Account genehmigt wurde.
Der digitale Frühschoppen mit Andreas Rako und Thomas Krause.
Hallo, moin, moin nach Lübeck.
Ja.
Endlich habe ich's mal versaut beim Einzählen diesmal. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, zum digitalen Frühschoppen.
Ja. Nummer zwei in diesem Jahr.
Das Jahr ist noch jung und trotzdem habe ich das Gefühl, man kann schon die Weihnachtsdekoration wieder rausholen. Fast. Das ist natürlich auch ein bisschen ein kleiner Wunsch, aber erstmal haben wir natürlich ganz andere Feste vor der Tür, wie Karneval und so was Schönes, ne? Was ja ausfällt.
Fällt ja
da sind
aus,
ja die ganzen Rheinländer richtig traurig. Und da komme ich gleich zu dem, was ich heute trinke, Andreas. Ich sag's jetzt einfach mal so. Ich trinke heute, weil wir ja in der Nähe von Köln hier in Solingen aufzeichnen, ein Altbier. Das geht raus als ganz großer an alle Kölner. Was trinkst du denn,
Andreas? Ja, ich trinke heute eine Saftschorle. Ich weiß, das ist wieder voll langweilig. Ne? Aber ich bin sowieso noch gerade ein bisschen traurig alles. Weil ich, das hätte auch mein Umtrieb werden können, aber ich habe gerade eben bin ich noch ein bisschen spazieren gegangen, bevor wir hier Aufzeichnung hatten und höre dann die Kollegen von Gemischtes Hack. Wir sind ja hier der gläserne Podcast, ne? Wir zeichnen ja schon ein bisschen
Grüße
früher
gehen
auf,
raus, ne,
ja,
an die Jungs.
Ja, weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, ich höre die nicht mehr.
Nee,
weil
ich zieh's zurück.
Die Schweine, die haben so darüber gesprochen, dass er irgendwie ironisch Latschen anhatte, also so hier Sandalen oder sowas. Und er meinte, wenn man sowas trägt, wird man automatisch zu Andreas. Dann ist man Andreas. Und das finde ich einfach, ich bin jetzt wirklich, weiß ich nicht,
das ist, was für blöd, ich bin irritiert.
Diese kleinen Würste. Irritiert. Ich meine, wer Felix und Thomas heißt, naja, okay.
Moment. So. Aber ist denn Andreas das neue Karen oder wie
ich
ist
das? Ich
weiß
es nicht. Die haben sonst immer, haben sie immer so gerne auf Ingos oder Markus oder so rumgehackt und jetzt plötzlich so, weißt du, das finde ich nicht, das weiß ich nicht.
Jetzt ist mal Andreas an der Reihe.
Andreas ist nun wirklich ein griechischer, schöner Name, der zeitlos ist, wie ich finde. Und das macht man nicht.
Thomas, der Zwilling. Thomas. Also bei mir war Schizophrenie schon tiefer anlagt.
Na gut.
Aber naja, für zunächst. Wir haben heute einen Gast, Andreas.
Ja.
Das heißt, ein Remote-Gast und doch nicht Remote-Gast. Also kein Live-Gast, weil wir zeichnen ja auf. Also es ist ein doppelter Nicht-Live-Gast, aber dafür ein sehr spannender Herr. Andreas, willst du uns da mal aufklären?
Ja, das ist Tim Klüssendorf. Der ist der direkt gewählte Bundestagsabgeordnete für Lübeck. Hat also die Wahl mit 34,4% hier gewonnen. Er hat eben auch, hat letztendlich Olaf Scholz zum Bundeskanzler mitgewählt. Ist ein interessanter junger Mann und mit dem werde ich jetzt gleich sozusagen, das ist ja sehr magisch wieder, wie wir das hier machen, mich gleich sozusagen treffen, obwohl ich das Gespräch schon geführt habe. Und das wird richtig interessant. Also ich könnte jetzt spoilern, das möchte ich aber gar nicht.
Andreas
also,
Copperfield.
Ich werde mit ihm jetzt gleich ein sehr, wie ich finde, sehr interessantes Gespräch haben. Er ist bei den Sozialdemokraten, also SPD. Aber wir werden auch sicherlich demnächst mal jemanden von der CDU da haben, von der FDP oder auch von den Grünen und vielleicht auch mal von den Linken. Und dann fallen mir aber auch keine richtigen Parteien mehr ein, die ich einladen würde.
Meinst du, er wird denn vielleicht irgendwann doch auch nochmal Bürgermeister von Lübeck?
Ja, er war nicht Bürgermeister, er war ja der Referent des Bürgermeisters, darüber reden wir auch gleich. Und hat auch im Grunde den Wahlkampf organisiert für den Bürgermeister, für Jan Lindenau. Und also das ist schon einer, und wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben hier in Lübeck ja schon einmal Willy Brandt als Bundeskanzler gehabt, ne? Und wir haben ja mit Björn Engholm auch einen SPD-Vorsitzenden gehabt. Also Tim ist jemand, das wirst du auch gleich, oder werdet ihr alle, liebe Hörerinnen, gleich hören, das ist schon ein Mann, der rhetorisch sehr, sehr gut ist. Also da muss ich sagen.
Ja. Sagen wir mal, er weiß, ich habe es ja auch schon angehört, er weiß, wovon er spricht.
Ja. Und er hat auch klare Haltungen, wie ich finde. Unser Thema ist ja Energiewende, darüber werden wir beide auch noch ein bisschen reden, aber wir wollen jetzt im Grunde Tim so ein bisschen den Vortritt lassen. Wobei, genau. Tim ist eben, das muss man auch sehr klar sagen, er ist im Finanzausschuss, er ist auch, da reden wir auch gleich drüber, als Kaufmann oder beziehungsweise hat ja ein Studium, was im Kaufmännischen, ich werde ihn auch über die Impfpflicht natürlich, werden wir auch drüber reden. Also es ist ein schönes, wie ich finde, er ist sehr, ja, er erzählt sehr nette Geschichten. Wollen wir einfach mal rüberschalten? Ja.
Ich würde sagen, wir machen mal eine Schalte zu euch. Jetzt wird es dann wieder magisch. Und ich würde sagen, ab geht's.
Ja, ich habe gesagt, wir starten bei 3, aber das ist oft so. Thomas ist auch immer ganz entsetzt. Die Schaltung hat geklappt. Herzliche Grüße, Thomas, nach Solingen. Ich bin hier nur ins Nebenzimmer gegangen, bin jetzt in der Küche und bei mir ist der, ja, wie schon angekündigt, wunderbare Tim Klüssendorf. Tim, woher kommst du gerade? Was machst du hier gerade in Lübeck?
Ah, woher ich gerade komme? Also ich habe gerade eine kleine Armbrotpause eingelegt, aber vorher war ich in so ein paar Terminen. Wir haben ja im Moment wieder ein höheres Infektionsgeschehen, deswegen findet viel einfach virtuell statt. Das heißt, ich war heute die meiste Zeit im Homeoffice, hatte ein paar Videokonferenzen. Aber eben habe ich mich mit SPD-Leuten getroffen für die Ortsvereinsplanung dieses Jahr.
Ja, wie machst du das? Wir haben uns ja gestern schon, wir sind ja der gläserne Podcast, es ist heute Dienstagabend, wir sitzen hier bei mir in der Küche in Lübeck. Wir haben so ein bisschen hin und her überlegt, ob wir das in Remote machen, sprich wir zeichnen uns fern auf, aber haben gesagt, wir sind beide regelmäßig getestet, geboostert. Wir riskieren es mal, obwohl wir hier in der Tausender Inzidenz.
Ja, ich glaube, wir sind jetzt wieder ein bisschen gesunken.
Sind wir wieder unter 1000,
ja.
Wunderbar.
Es ist ja im Moment einfach vom Infektionsgeschehen her so, dass diese Omikron-Variante natürlich die Zahlen massiv in die Höhe pusht, aber wir ja zum Glück das noch nicht in den Krankenhäusern unbedingt angekommen sehen, weil die Krankheitsverläufe ja milder sind. Das ist ja für uns eigentlich
Aber wie gut siehst du denn die Chance für mich, dass ich jetzt, wenn diese Folge rauskommt am Sonntag, dass ich in Quarantäne bin, weil ich zu dir Kontakt
habe? Du hast sehr hohe Chancen, weil ich natürlich viele Menschen trotzdem treffe. Okay. Und auch, nein, ich hatte wirklich heute Morgen schon Schiss, weil ein Abgeordneter, mit dem ich wirklich viel auch zu tun habe, heute einen positiven Test hatte.
Okay.
Und ich dann natürlich auch sofort, also ich teste mich eigentlich fast jeden Tag und heute natürlich dann auch wieder getestet und bin negativ und bin ja auch geboostert. Aber die Einschläge kommen auf jeden Fall näher.
Also wir verständigen uns mal darauf, wenn du jetzt doch noch positiv bist, sagst du mir einfach nicht Bescheid, weil ich will übernächste Woche in Dänemark Urlaub.
Ob ich dann meiner Verantwortung als Abgeordneter, aber auch einfach als Mensch gerecht werde, weiß ich nicht.
Wir können das nicht raus. Wir schneiden ja
wir
gar
sind
nicht.
Der gläserne Podcast.
Ja, ein bisschen gesagt. Was haben Thomas und ich ja schon erzählt, aber nochmal kurz zur Erinnerung sozusagen. Du bist jetzt ganz frisch im Bundestag, du bist 30 Jahre alt. Früher war das immer so, ja, Bundestagsabgeordnete waren alte Männer, für mich so. Jetzt bin ich selber fast ein alter Mann mit 51. Du bist jetzt, weiß Gott, ja kein Ausnahme-Jüngling sozusagen oder Youngster, weil es gibt ja inzwischen auch viele in den 20ern. Trotzdem gehörst du zu den ganz Jungen dort. Gibt es da so über die Fraktionen hinaus und so Arbeitsgruppen, wo man sagt, komm, wir ehemaligen Jusos oder dann auch die von der Jungen Union und wie sie alle heißen, Jungen Liberalen und die Grünen, die Jungen, wie heißen die überhaupt? Das
Grüne Jugend.
Die Grüne Jugend, genau, Entschuldigung, das, also nichts hier, gar nichts, ne? Aber ja, also trefft ihr euch auch oder gibt es da so Arbeitsgruppen, mit denen ihr zusammensitzt?
Also es ist ja in mehrere Ebenen eigentlich gegliedert, die Arbeit im Bundestag. Am wichtigsten sind natürlich schon die eigenen Fraktionen und das Fraktionsübergreifende, das passiert eher tatsächlich viel auf freiwilliger Basis oder dann in den Ausschüssen selbst, aber das ist dann themenbezogen und nicht wirklich dann, was die Altersspanne angeht. Wir haben innerhalb der SPD-Fraktion aber schon eine Zusammenkunft der jüngeren Abgeordneten, also alles unter 35, da haben wir so einen Kreis, das sind 49 Mitglieder des Bundestages. Das ist ungefähr ein Viertel der SPD-Fraktion und wir treffen uns schon regelmäßig. Aber was jetzt die anderen Fraktionen angeht, eher nicht. Wir haben uns mit der Grünen Jugend einmal zusammen getroffen, am Anfang gleich der Wahlperiode, Grüne Jugend und Jusos, sozusagen die Bundestagsabgeordneten, das war auch ganz nett. Aber das wurde jetzt noch nicht fortgesetzt, was aber auch an der Pandemie lag.
Ich glaube, vor 8 Jahren wurdest du in die Bürgerschaft gewählt. Jetzt, ja, 8 Jahre später dann sozusagen sitzt du im Bundestag oder 7 Jahre später, nee, 8 Jahre später.
Genau, 8 Jahre
fast. Genau, wie ist das? Ist das für dich immer noch manchmal so ein bisschen, das ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint, aber hey, hier spielt der kleine Tim aus Lübeck große Politik, weil du sitzt jetzt, ja, du bist jetzt einer der mächtigsten Menschen Deutschlands, das kann man ruhig so sagen, weil du bist ja letztendlich der Souverän als Parlament und so weiter. Ne? Du stehst ja für viele noch über der Regierung, weil du am Ende kannst diese Regierung abwählen, wenn du möchtest, nicht du nur alleine, aber du weißt, was ich meine. Kommt dir das manchmal schon irgendwie alles wahnsinnig vor? Ich meine, du hast natürlich eine politische Karriere hinter dir schon, das ist mir schon klar. Du hast schon was gemacht, aber plötzlich sitzt du da im Bundestag?
Ja, also wahnsinnig würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist schon natürlich immer noch was Besonderes, dass man, das ist ja das höchste Amt, was man direkt gewählt überhaupt in Deutschland erreichen kann. Und das ist natürlich schon eine ganz besondere Aufgabe. Aber ich hatte ja auch ein bisschen Zeit, mich darauf vorzubereiten innerlich und habe ja auch viele politische Stationen hinter mir, ob es jetzt in der Kommunalpolitik ist, wo ich ja erst in der Bürgerschaft, aber auch als Referent des Bürgermeisters aktiv war, oder auch als Mitarbeiter von einem Landtagsabgeordneten, also die Ebenen habe ich ja auch schon einigermaßen kennengelernt. Der große Unterschied ist natürlich, dass man jetzt selber im Mittelpunkt nochmal anders steht, als dass man als Mitarbeiter oder Referent das tat. Und jetzt auch die Diskussion, also in der letzten Sitzungswoche hatten wir zum Beispiel das Irak-Mandat. Mhm. Wenn man dann als einer von 736 Menschen in Deutschland darüber eine Stimme hat und da mitentscheiden kann, das ist schon, oder mitentscheiden muss in einigen Fällen, also zum Beispiel bei der Impfpflicht, ist es jetzt auch eine besondere Verantwortung, darüber entscheiden zu müssen.
Weißt du schon, wie du stimmen willst?
Ich tendiere momentan zu einem Ja, mhm. Einfach weil ich schon der Meinung bin, dass die Impfung und die Immunisierung per Impfung einen so großen Nutzen für die Gesamtgesellschaft hat, dass man das als Vorgabe auch für alle Erwachsenen einführen sollte und einfach viele anders nicht dazu zu bringen sind. Und dementsprechend tendiere ich momentan zu einem Ja, weil einfach die Impfquote nicht so hoch ist, wie wir sie erhofft hatten.
Ich weiß, dass jetzt Thomas in Solingen schon sagt, kommt auf den Punkt, wir wollen heute über Energiewende reden.
Ja, wir sind noch nicht bei der Energiewende angekommen.
Aber ich mache das trotzdem nochmal, diesen kleinen Exkurs, weil wir wollen dich auch ein bisschen kennenlernen, bevor du jetzt, weil du bist ja gelernt sozusagen, nicht Bürgerschaftsabgeordneter, sondern du bist ja Volkswirt und auch Betriebswirtschaftler.
Genau, sogar mit, ich habe in beiden, genau, ne? Beide Abschlüsse.
Und bist also jemand, der sich ja mit der Wirtschaft dann auch auskennt. Deswegen, das wird gleich noch wichtig bei dem Thema. Ja, was meinst du denn? Ich will den ganz kurzen Break machen, dann möchte ich aber gleich nochmal zurück zu dir persönlich. Aber wenn du jetzt sagst, okay, du kennst dich so ein bisschen mit Zahlen aus, weißt also, wie Makroökonomie und wie Mikroökonomie funktioniert. Und dann guckst du vielleicht mal hier in Schleswig-Holstein Richtung Norden, Richtung Nordfriesland, wo sie alle zumindest sehr viel Geld verdienen mit Windkraft. Aber diese Windkraft oder diese Energie, die kommt halt nicht, ja, kommt nicht über die Elbe, wenn man so will. Na, da haben wir ja so ein Riesenproblem. Und das sind ja manchmal dieselben Menschen, die gegen die Windkraft demonstrieren, gegen die Atomkraft dann demonstriert haben auch und jetzt vielleicht sagen, okay, Windkraft ist gut, aber nicht bei mir vor der Haustür. Und wenn ihr Windkraft macht, das Kabel, das dürft ihr auch nicht bei mir an der Haustür vorbeilegen. Ja, jetzt mal für dich als Kaufmann,
ja.
Wie machen wir das? Wie kriegen wir da Anreize hin, dass wir jetzt auch mal Gas geben? Weil die Energiewende muss ja kommen, oder?
Absolut, das ist ja komplett unstrittig, dass wir uns da bewegen müssen. Das ist ja eigentlich das, was man in der Verhaltensökonomie auch lernt, dass natürlich Menschen Nutzen haben müssen aus Entscheidungen und dass sie, solange sie den Nutzen nicht erkennen können oder solange der nicht für sie spürbar ist, natürlich auch Widerstände dann haben. Und wenn jetzt, wenn ich mir vorstelle, dass ich davon überhaupt nicht profitiere, dass jetzt in meinem Vorgarten eine Windkraftanlage steht oder dass
oder ein Kabel, ne?
Ein Kabel oder diese Leitungskabel dann irgendwie da durch meine Landschaft gehen, ich aber nicht spüre, dass ich davon profitiere, dann ist es natürlich, gibt es ja gar keinen Grund, überhaupt das gut zu finden, außer man ist jetzt wirklich so altruistisch, dass man sagt, ich nütze der Gesamtgesellschaft in meinem, und da sind ja auch monetäre Interessen hinter, die Grundstücke sind weniger wert und so weiter, da gibt es ja ganz viele Faktoren und man muss einfach einen Anreiz entwickeln und das kann natürlich zum Beispiel damit passieren, dass man von diesen Windkraftanlagen alle Anliegenden auch profitieren lässt. Im Moment ist es so, die Windkraftanlage wird häufig auf einer landwirtschaftlichen Fläche aufgebaut, der Bauer, dem das Grundstück gehört, der bezieht sogar noch eine Pacht dafür. Meistens stellt er dann seine landwirtschaftliche Nutzung sogar ein, weil er es gar nicht mehr braucht.
Genau,
oder verpachtet die auch noch und legt sich dann, also jetzt nicht despektierlich sein, aber kann sich dann zurücklehnen und einfach die Kohle kassieren.
Ja, das gibt's und ja genug.
Alle anliegenden Siedlungen müssen dann sozusagen die Windkraftanlage da vor der Haustür ertragen. Und da gibt es ja schon Modelle, auch in anderen Ländern, wo man dann einfach per gesetzlicher Vorgabe ein System entwickelt, dass die anliegenden, umgebenden Gemeinden meinetwegen, das kann ja auch eine demokratische Struktur sein, muss ja kein Privathaushalt sein, aber dass zumindest in irgendeiner Form wieder Geld zurückfließt.
Nun gibt es ja schon diese Bürgerwindparks, ich bin ja nicht so wie du gebürtiger Lübecker, sondern bin hier zugezogen als Nordfriese und da weiß ich das auch aus meiner alten Heimatgemeinde. Da haben viele gesagt, mach da mit beim Bürgerwindpark, wenn du hier gemeldet bist, das ist wie Geld drucken, ne? Ist ohne Risiko und das ist ja tatsächlich so gewesen, dass viele da sich eine goldene Nase verdient haben. Ne? Und das, ja.
Aber es ist natürlich trotzdem höhere Hürde, wenn ich erstmal investieren muss, dann Teil eines Konstruktes zu sein, als wenn das ein Automatismus ist, dass es zum Beispiel in die Gemeindekasse fließt. Also das ist natürlich ein Unterschied.
Also du meinst jetzt so, ich nehme mal als Beispiel, ich baue jetzt von Lübkekoch, da kommt Thomas nämlich her, von Lübkekoch baue ich eine große Leitung und die geht dann irgendwie, mir fällt jetzt kein besseres Beispiel ein, an Friedrichstadt in Husum, also bei Husum vorbei Und dann meinst du, die Leute, wo das Kabel oder die Hochspannungsleitung vorbeigeht, die sollten dann auch, keine Ahnung, 3,70 Euro im Monat kriegen oder 12 Euro.
Was weiß ich, genau. Dass man da einfach Systeme entwickelt, ja. Mechanismen, dass die Menschen merken, okay, ich nehme das in Kauf, dass es direkt vor meiner Haustür ist oder in meinem Sichtfeld oder auf meinem Grundstück oder wie auch immer. Aber ich profitiere auch davon. Das ist, glaube ich, schon extrem wichtig.
Dass das funktionieren kann. Du warst ja wahrscheinlich dabei oder hast es mitbekommen, als Robert Habeck, der von dir mitgewählte, also du hast den Bundeskanzler gewählt und dann hat der sozusagen Robert Habeck. Mhm. Wie ist das eigentlich mit Robert Habeck? Bist du mit dem per Du? Kennst du den gut? Ich meine, klar kennt ihr euch jetzt,
gebürtiger Lübecker. Ja, wir haben uns, ich würde schon annehmen, dass er weiß, wer ich bin. Ja. Wir haben uns jetzt auch ein, zwei Mal im Bundestag gesehen. Kleine witzige Geschichte, vor der Kanzlerwahl standen er und Olaf Scholz noch vorne im Plenum, bevor die Sitzung losging und haben sich unterhalten. Und alle SPD-Mitglieder wollten natürlich an dem Tag für ihre Social-Media-Aktivität ein Foto mit Olaf Scholz haben, damit sie auch posten können. Ich habe hier Olaf zum Kanzler gewählt und so. Und da gab es eine Riesenschlange in unserem Fraktionssaal, wo die Leute angestanden sind für Olaf Scholz. Und ich hatte keinen Bock, mich da anzustellen und habe gesagt, ich schnapp den mir einfach gleich noch im Plenum. Ja. Und bin dann 5 Minuten vor der Kanzlerwahl halt zu den beiden hin und dachte, dass die beiden fertig in ihrem Gespräch waren. Oh. Waren sie aber nicht. Und dann stand ich neben Robert Habeck und Olaf Scholz, die sich noch rege unterhalten hatten. Und dann dachte ich, okay, entweder du verschwindest jetzt wieder und hattest einen richtig scheiß Auftritt oder du musst die Situation jetzt irgendwie retten. Und dann habe ich einfach dreist gesagt, Olaf, hast du noch mal eine Minute? Ich muss dich mal sprechen. Und das war natürlich extrem ambitioniert von mir. Aber Robert Habeck hat mich angelächelt und meinte irgendwie noch was mit Schleswig-Holstein und ist dann von dann gezogen. Also das war nett. Und dann habe ich mit Olaf kurz geschnackt und habe mein Foto mir organisiert.
Und meinst du denn, Olaf war froh, dass du ihn da weggeholt hast? Ne?
Tatsächlich habe ich den Eindruck, Olaf Scholz hasst einfach Smalltalk. Also grundsätzlich, er findet es einfach, glaube ich, ein bisschen überflüssig. Und dann ich habe mich dann mit ihm unterhalten und in der Fraktionssitzung vorher war so das Thema großer historischer Tag und so. Ja. Ich habe ihn einfach nur mal nach seiner Stimmung so ein bisschen gefragt, wie es ist, zu wissen, dass man in 5 Minuten zum Bundeskanzler gewählt wird, und er meinte so eiskalt, ganz ehrlich, ich bin so lange dabei, das juckt mich alles nicht. Das ist ein Vorgang wie jeder andere auch.
Und er konnte ja auch nicht böse reagieren, du hattest ihn ja noch nicht gewählt. Ne?
Das war nee, genau, er musste die Stimme natürlich noch bekommen. Nein, es war einfach eine witzige Situation und für mich bleibt die auch am meisten in Erinnerung, wenn ich an die Kanzlerwahl denke. So, aber zurück zu Robert Habeck. Das war jetzt meine Begegnung, wo ich ihm am nächsten kam. Ansonsten eher so ein bisschen vom Sehen und so. Haben wir nicht viel miteinander zu tun gehabt, aber ja, ich beobachte, wie, glaube ich, alle politisch interessierten Menschen schon sein Wirken natürlich sehr genau.
Er hat ja einen ambitionierten Plan vorgelegt. Ich habe mir die Zahlen aber mal aufgeschrieben hier. Also es gibt ja so dieses Ziel 2030, 80% aus erneuerbarer Energie. Also da wollen wir umschalten. Jetzt habe ich mal so ein bisschen in den Zahlen geguckt. Wir haben Ökostrom gehabt im Jahr 2020, eine Quote von 48%, das ist beachtlich. Aber im letzten Jahr, also 21, war es nur 42,8%. Nun kann man ja sagen, das war noch die andere Regierung. Wobei ihr von der SPD müsst immer vorsichtig sein, weil ihr wart Teil dieser Regierung. Muss man ja auch mal.
Die SPD hat sowieso ja eine sehr durchwachsene Historie zu dieser gesamten Thematik, weil wir einfach lange Zeit, ausgehend von unserer Historie, diese Kohleverstromung ja noch verteidigt und beschützt haben. Also wenn man das Land Nordrhein-Westfalen versteht und die SPD versteht und auch Teile von Ostdeutschland versteht, dann weiß man, wie schwierig es uns gefallen ist, auch als Sozialdemokratie, das einfach anzuerkennen, dass das nicht die Energieform der Zukunft ist.
Ja, und ihr habt ja ich weiß nicht, ob das jetzt von euch kam oder ob das von den Grünen, das ist wahrscheinlich auch von allen drei Parteien, aber da steht ja drin, bis 2030 idealerweise aus der Kohle aussteigen.
An dem sagen, idealerweise wurde es sehr gerieben.
Ich weiß, das bin ich nicht der Erste da, aber das passt ja überall. Ne? Also idealerweise möchte ich bis dahin dann Millionär sein, um mal kapitalistisch.
Ja, oder die 5 Kilo von Weihnachten wieder abnehmen. So,
ja, bei mir sind es eher 10, aber okay. Ja, nee, aber ich weiß, ja klar. Aber ja, und dann gibt es ja noch eine andere Zahl, die hat mich eben auch beeindruckt beim Nachgucken. Jetzt muss ich schauen, ob ich die richtige finde. Ja, also der Bruttozubau, also in Megawatt, das müssen wir jetzt gar nicht übersetzen, das kann jeder selber googeln, aber der ist im letzten Jahr 1900 Megawatt kam dazu. Klingt erstmal toll. Nur 2014 waren es 4600 Megawatt. Das heißt, wir haben also deutlich, also mehr als 50% weniger plötzlich. Da ist ja wirklich ganz viel Potenzial. Und, ne, und dann ist es auch so, die Bebauungspläne zu ändern, das weißt du ja auch. So einfach ist das alles gar nicht. Und ist das, was Robert Habeck, 2030 klingt zwar immer weit weg, aber ehrlich gesagt, es sind nur 8 Jahre.
Das ist überhaupt nicht weit weg.
Das ist nicht weit weg.
Ja, wir müssen natürlich an vielen Schrauben gleichzeitig drehen. Ja. Und eine für mich immer noch sehr entscheidende Schraube sind diese ganzen Verwaltungsverfahren und diese Beteiligungsverfahren. Und das hatte ich, glaube ich, auch schon mal an anderer Stelle in, also ich habe ja auch einen Podcast und in dem haben wir das auch mal diskutiert, dass es für die Grünen vor allen Dingen eine ganz schwierige Diskussion wird, weil in diesen Planungsverfahren, diese langen Beteiligungszyklen, die sind ja häufig deswegen eingerichtet worden, um Umweltverbände und Bürgerinitiativen und so zu hören, um deren Anliegen wahrzunehmen, um die einzuarbeiten, um zum Beispiel auch im Umweltschutz bestimmte Tierarten zu schützen und so weiter. Und das dauert einfach und das nimmt Zeit in Anspruch. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass gerade beim Netzausbau, aber auch bei der Installation von neuen Windkraftanlagen, wenn man da auch die Abstände verändert, was sicherlich auch nochmal diskutiert werden muss, wenn man da über Natur spricht, die da in Anspruch genommen wird, dann sind es häufig genau die Belange, die ja miteinander abgewogen werden müssen. Also zerstöre ich jetzt irgendwie die Umgebung von irgendeinem seltenen Vogel oder von einem Maulwurf oder wie auch immer, oder baue ich jetzt hier ordentlich Stromtrassen hin oder eine Windkraftanlage?
Naja, aber du kommst ja aus
und der diese Diskussion zu führen, das wird, also das ist, glaube ich, wie damals mit der Agenda-Politik der SPD. Das kann eigentlich nur die Partei am besten machen, die der am ehesten und am aufrichtigsten eigentlich zugetraut wird, dass sie beide Interessen miteinander abwägen kann. Und deswegen sind die Grünen da in einer extrem verantwortlichen Position. Ja, und haben ja auch alle Ministerien sich geschnappt, die damit zu tun haben.
Also. Genau, aber da fängt es ja an. Also du sprichst es an. Agenda damals unter Schröder, da warst du ja noch sehr jung als
der Kanzler. Ja, da war ich in der Schule.
Ja. Na, aber du kannst dich ja vielleicht noch dunkel so dran erinnern. Und Gerd Schröder hat ja genau das gemacht und da sind ihm ja heute noch, glaube ich, viele in der SPD böse.
Vollkommen.
Weil sie sagen, der hat uns verraten sozusagen.
Und man sieht es bei den Grünen ja auch. Es gibt ja in einigen Landesverbänden auch schon, dann in Baden-Württemberg hatten wir es gesehen, aber jetzt selbst in Lübeck soll eine kleine Partei wieder gegründet werden. Wo der Umweltschutz und bestimmte, also oder bei der Baumdiskussion haben wir es jetzt gesehen, wo einfach bestimmte Stimmen nicht mehr abgedeckt sind von einer Partei, die natürlich auch jetzt Richtung Klimawandel natürlich auch in so bestimmte Fortschrittsfragen gehen muss. Und das, also ich stelle mir das sehr schwierig vor, aber es muss passieren. Also der Strom, der Netzausbau, du hattest es ja angesprochen, wir produzieren im Norden fleißig Strom. Teilweise müssen wir ihn, weil wir ihn gar nicht mehr einspeisen können, ins Ausland verkaufen. Aber dass wir bezahlen müssen, also mit negativen Preisen.
Ja, das meine ich ja.
Das ist ja wirklich Wahnsinn, weil sonst so ein Netz überlastet ist. Und das werden wir nur regeln können, wenn wir wirklich in die Trassen investieren.
Ja, und also, das müssen die Grünen aus meiner Sicht ja, für die wird das schwierig, weil das ist ja genau deren Zielgruppe, die dann vielleicht sagen, ja, das können wir doch nicht machen. Einerseits wollen sie das ja haben, ne? Hast du?
Aber es ist schon die gesamte Regierung natürlich in der Verantwortung. Also ich will das jetzt nicht nur auf den Grünen abladen. Nur ich glaube, dass es bei denen eine besonders schwierige Diskussion wird, gerade wenn die Entscheidung halt steht, schütze ich jetzt den Vogel oder baue ich da eine Stromtrasse hin? Weil beides Ziele der besondere Kernziele der Grünen sind, die durchgesetzt werden müssen.
Du bist ja im Finanzausschuss, da kann man ja sagen, na, was hat er mit Energie zu tun? Doch, hat er, weil gerade die Finanzen werden sehr wichtig sein, weil ich glaube, wir müssen da sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen als Bundesrepublik. Siehst du die Bereitschaft da, also bei euch in der Ampel? Du bist ja ein Teil der Ampel.
Wir haben ja jetzt den Nachtragshaushalt in der Expertenanhörung gehabt. Ja. Wo ja nochmal 60 Milliarden auch fließen sollen in genauso ein Klima- und Transformationspaket, dass man auch nochmal ordentlich Geld auch in die Hand nimmt, staatliche Investitionen in die Hand nimmt. Und die Bereitschaft ist auf jeden Fall da. Ich glaube, es liegt eigentlich auch nicht am Geld. Also ich glaube, Geld ist in den meisten Projekten auch ausreichend vorhanden. Und ich weiß auch, dass in vielen Haushaltsjahren die Mittel auch gar nicht abgerufen worden sind. Und das betrifft alle staatlichen Ebenen. Also das kennen wir schon aus der Kommune in Lübeck. Wir haben uns jetzt mühsam hochgekämpft von 40% der angemeldeten Investitionen, die wir auch wirklich umgesetzt haben, bis zu 60. Also das muss man sich einfach mal vorstellen. Das gesamte Kreditvolumen, was wir angemeldet haben für ein Haushaltsjahr, davon schöpfen wir nur 60% aus. 40% werden gar nicht verbaut, weil wir es gar nicht umsetzen können, weil Personal fehlt, weil die Prozesse nicht schnell genug gehen, weil die planungsrechtlichen Dinge nicht schnell genug gehen. Und das ist auf allen Ebenen so. Das heißt, es liegt eigentlich nicht am Geld, sondern es liegt häufig an diesen Verwaltungshürden und an den Planungsprozessen.
Ja, die Probleme sind aber schon seit Jahren bekannt. Wir wissen ja, Föderalismus ist toll. Wir sind ja alle der Meinung, dass das wichtig ist und gut ist. Andererseits sehen wir bei der Pandemiebekämpfung, wie schwierig das ist. Das unten am Ende ist der Gesundheits- oder das Gesundheitsamt in der Kommune schuld an allem. Und jetzt, du kommst ja aus der Kommunalpolitik, warst, wie gesagt, ja, in der Bürgerschaft, warst selber Referent des Bürgermeisters. Du weißt ja, wie schwer das ist nachher. Nun ist Lübeck eine relativ große Stadt, aber gehen wir mal irgendwo in Dörfer rein oder in Kreise, das wird doch verdammt schwer, also dieses Ganze zu transportieren. Und jetzt sitzt du da oben, kannst natürlich mit sagen im Bundestag, okay, wir entscheiden das und wir wollen ja ganz viel. Und Ja, aber es umgesetzt werden muss es ja vor Ort nachher. Und das wird doch richtig kompliziert, oder?
Das ist eine Kraftanstrengung von allen zusammen. Also nicht nur die staatlichen Ebenen, sondern was ja auch häufig unter den Tisch fällt, sind die ganzen privatwirtschaftlichen Initiativen, die da natürlich auch hinterstehen. Also da sind ja auch ganz viele Unternehmen dran beteiligt. Das ganze Handwerk, die ganzen Dienstleister, die da auch mitarbeiten müssen, die wo auch Personal fehlt, die auch wo man teilweise in Ausschreibungen überhaupt keine Dienstleister mehr findet, die bestimmte handwerkliche Tätigkeiten einfach übernehmen. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und es ist jetzt der Zeitpunkt, wo man das mit aller Kraft angehen muss. Also wir haben eine neue Regierung, wir haben ganz viele neue Abgeordnete, wir haben auch wirklich den gesellschaftlichen Rückenwind. Das hat man, glaube ich, in den letzten Jahren schon gespürt, dass es jetzt auch angegangen werden soll. Und da sind wir, glaube ich, schon auf einem guten Weg in Deutschland. Also gerade wenn ich mir das europäische Ausland angucke, wo ja jetzt der Atomstrom wieder zur Nachhaltigkeitsoffensive wird. Das also, ist ja, du hattest den Finanzausschuss angesprochen, das ist ja bei uns im Moment ein Thema, Taxonomie, diese europäische Richtlinie, was als nachhaltige Investition angesehen wird. Und da haben wir in Deutschland ja mit unserem Weg, dass wir Erneuerbare als die Energiequelle der Zukunft sehen, sind wir eigentlich in einer Minderheitsposition. Also wir könnten uns natürlich auch das Leben in Anführungsstrichen leicht machen und einfach wieder Atomkraftwerke bauen.
Ja, das wird wahrscheinlich auch gesellschaftlich nicht gewünscht sein. Ne?
Aber deswegen bin ich froh, dass wir in Deutschland einen anderen Weg gehen.
Aber ich gebe auch ehrlich zu, ich war irgendwie auch immer eher so gegen Atomkraft, weil ich einfach diese ganze, ich habe weniger Angst vor so einem Super-GAU als einfach vor diesem, und das ist ja auch nichts Neues, sind ja viele, ist jetzt auch Mehrheitsmeinung, muss man sich nicht mit brüsten, ne? Aber ich weiß ja nicht, wohin wir den müssen, Mist nachher am Ende.
Weiß niemand.
Nur andererseits habe ich dann schon manchmal gedacht, vielleicht machen wir es doch zu schnell, weil ich sehe es dann doch auf uns zukommen, dass wir dann demnächst in Frankreich anklopfen und sagen, naja, können wir bei euch ein bisschen Strom kaufen, so, also jetzt mal, ne? Ich weiß, das ist ein bisschen komplizierter alles, aber siehst du die Gefahr nicht auch, dass das so kommen wird, dass wir einfach das gar nicht hinkriegen, diese sogenannte Energiewende, zumindest nicht in dem Tempo?
Also es ist natürlich ein ernstzunehmendes Risiko. Ich weiß ja, dass wir auch mit Gas natürlich einiges versuchen, dass auch die SPD da ja eine deutliche Position zu hat, dass das eine Brückentechnologie sein soll. Dass der europäische Strommarkt schon heute so funktioniert, dass man in bestimmten Phasen, hatte ich auch vorhin angesprochen, auch wenn wir zu viel produzieren, dass man dann im Ausland hin und her kauft, ist ja einfach üblich. Dass wir da auch französischen Atomstrom wahrscheinlich irgendwann mal in Anspruch nehmen, ist jetzt auch, glaube ich, nicht eine steile These. Das wird dann so sein. Aber es muss schon einfach das Ziel sein. Und deswegen finde ich auch das wichtig, dass wir das nochmal so betonen, weil ich glaube, wir verlieren sonst einfach an Drive und an Schwung, wenn wir uns das nicht wirklich auch zum Ziel belassen, dass wir diese erneuerbaren Energien so weit ausbauen, dass wir das selbst tragen können. Und da ist, wie gesagt, der Netzausbau der entscheidende Faktor zu. Aber auch der weitere Ausbau natürlich der Windkraftanlagen an Land, da ist noch viel Potenzial in Deutschland.
Also ich weiß ja, du bist Profi, du bist ja nicht seit gestern im Geschäft, nur weil du jetzt erst frisch Bundestagsabgeordneter bist. Deswegen weiß ich auch, dass ich dich hier nicht irgendwie mit Fragen knacken kann. Das will ich auch gar nicht. Nur trotzdem, hast du denn manchmal auch die Befürchtung, weil wir wissen ja, viele sind gestartet in die Politik, haben mit ganz, ne, man kennt das auch teilweise aus der Schule, wo Lehrer frisch sozusagen von der Uni kommen und sagen so, ich will die Schule reformieren, und am Ende sind sie dann doch nur Teil dieses Betriebes, der immer gleich läuft. Hast du auch manchmal die Angst, dass du auch vielleicht in diese Mühlen gerätst und sagst, okay, am Ende, ja, wir müssen die Sachzwänge und nützt ja nichts. Und wir haben da sind ja auch Lobbyvertreter, die wahrscheinlich bei dir auch schon angeklopft haben und gesagt haben, hier, lieber Tim, ne? Können wir nicht mal so. Hast du da auch manchmal Angst vor, bei allem Idealismus, dass du sagst, okay, ich könnte vielleicht auch einer von den Politikern werden, die mich als Juso damals immer genervt haben?
Ich war ja gar nicht so rebell wie vielleicht einige andere und habe diese Entwicklung genommen, irgendwie ganz links gestartet und höre dann irgendwo in der Mitte oder sogar weiter rechts auf. Das ist
wahrscheinlich als Volkswirt, Student auch gar nicht so einfach.
Nee, genau, oder auch Betriebswirt. Man startet ja schon auch von einem anderen Ausgangspunkt, aber bei dem bleibt man dann. Und dann, bisher kann ich das eigentlich nicht beobachten. Ich bin eigentlich eher durch mein politisches Wirken noch linker geworden oder noch progressiver, ein bisschen durchsetzungsstärker noch in meinen Forderungen, als ich das vielleicht am Anfang war, weil ich da auch noch zu schüchtern war und ein bisschen Sorge davor hatte, ein bisschen forscher voranzugehen. Und ich beobachte bei mir eher, dass es sich dann entwickelt in ein forscheres Auftreten und dann doch, dass man versucht, auch die äußeren Zwänge oder auch inneren Zwänge ein bisschen beiseite zu lassen. Weil ich jetzt auch die Erfahrung gemacht habe, wenn man mit Maximalforderungen rangeht, dann erreicht man natürlich trotzdem im Kompromiss einiges. Und wenn ich schon mit einem Kompromiss komme, dann ist ja vorgezeichnet, dass ich da nicht viel erreichen kann. Also die Einflüsse, sowohl die Parteieinflüsse als auch die Lobbyeinflüsse, die muss man halt irgendwie einordnen können. Aber man darf sich davon nicht kirre machen lassen.
Also ich sag's dir mal so, ich suche gerade ein Auto, ich will mir ein Auto kaufen.
Ja.
Und das ist ganz schwierig. Und jetzt gucke ich immer, ich fahre jetzt im Moment noch einen Diesel, möchte aber gerne ein Elektroauto. Kriegst du aber gar nicht, weil ist lange, würdest du mir trotzdem raten, jetzt nach dem Elektro zu gucken? Oder sagst du, ich soll noch warten, ihr verlängert die Förderung eh noch dann nachher?
Das
oder?
Verlängern wir safe. Also ja? Okay. Da bin ich schon überzeugt von. Ich glaube nicht, dass ich, also ich glaube, dass wir noch einiges an Zeit brauchen, bis da wirklich die Industrie einmal umgeschwenkt hat. Ja, also deswegen fand ich es auch richtig gut, als unser neuer Verkehrsminister, jetzt ist ihm ja fast rausgerutscht, irgendwie alle Antriebe zu beerdigen, außer den Elektroantrieb. Dafür stand er dann ja auch unmittelbar sofort im Feuer und die ganze Automobilindustrie hat ihn als Verräter bezeichnet und was weiß ich. Aber es wird so kommen. Also da bin ich fest von überzeugt. Und damit wir diesen Weg, diese Entwicklung auch beschleunigen, werden die Förderungen, glaube ich, weiterlaufen.
Also du sagst, als Brückenauto kann ich mir jetzt nochmal einen Verbrenner holen.
Ja, ich persönlich fahre ja selber einen Verbrenner. Ja. Also von daher, ich fahre einen Golf, den habe ich mir 2017 gekauft. Ja. Und den werde ich jetzt erstmal so lang fahren, bis er nicht mehr kann. Und dann
hast du auch gerade frisch gebrandet.
Ja, genau, den hatte ich im Wahlkampf foliert. Das ist einfach eine super Werbefläche. Und mich stört das auch nicht, wenn ich damit privat dann fahre, dass man dann irgendwie die Blicke auf sich zieht. Aber meine, also ich bin, glaube ich, nicht in der Position, jetzt Ratschläge da zu geben, aber wenn ich einen geben könnte, dann.
Ich nehme mal mit, safe, dass das verlängert wird, dass ich mir auch 2023 noch die Förderung
holen kann. Ja, das denke ich schon. Also gerade auch in der jetzigen Situation braucht die Industrie, glaube ich, schon noch Unterstützung.
Dann brauche ich halt ein Brückenauto. Ja, das Thema, du sprichst es gerade an, du gehst da relativ offen um. Du warst ja auch hier bei der Demo in Lübeck, wo ja sozusagen gegen die Unterwanderung. Wir wollen jetzt nicht sagen, dass alle, die Probleme mit den Corona-Auflagen haben, gleich Nazis sind. Das ist Quatsch. Ne? Das ist auch immer gefährlich, das sozusagen gleich so in
die Deswegen habe ich bringen, übrigens auch nicht mitgerufen, Nazis raus gestern. Nee. Also das wurde ja auf der Gegendemo viel gerufen. Mhm. Tat ich mich schwer mit, weil ich die, wie gesagt, nicht über einen Kamm scheren wollte. Ich fand dann eher, mit Nazis spaziert man nicht oder solche Sachen. Das fand ich schon besser, weil ja sichtbar für viele, auch anhand einiger Plakate, aber auch anhand einzelner Personen, die ja bekannt sind, die dann da als Ordner auftauchen, aber eigentlich in der NPD sind und so, ist es ja schon, wenn man da mitläuft, eine aktive Entscheidung, dass man mit denen mitläuft. Und das kritisiere ich. Deswegen war ich ja auch mit da bei der Gegendemo dabei.
Du positionierst dich da ja auch relativ klar. Und wir haben ja jetzt so Ende letzten Jahres zwei Gäste hier gehabt. Das waren Mediziner, Nathalie Grams und Christian Lübbers, die beide so in dieser ganzen Aufklärung Impfen dabei sind, die beide auch regelmäßig Drohungen bekommen, richtig üble Drohungen auch. Mhm. Wie ist es bei dir? Weil du bist ja auch eine öffentliche Person halt, ne? Und bist in der SPD, aber auch wenn du in der CDU wärst oder bei der FDP oder bei den Grünen, wäre es wahrscheinlich auch nicht anders. Man kriegt dann ja auch mal unangenehme Mails. Das ist
wahrscheinlich nicht die Menge.
Wie gehst du damit um? Weil das ist ja auch eine Sache, hey, da bedroht mich einer vielleicht und sagt, hey, ich bring dich um oder ich weiß, wo du parkst oder keine Ahnung. Ne? Und du wohnst.
Also hatte ich jetzt auch nach dem Aufruf, da haben wir auch einige Mails bekommen. Die meisten waren waren einfach kritisch, dass sie das blöd finden oder dass ich komplett falsch liege oder wie auch immer. Und dass die wahren Nazis die sind, die jetzt die Corona-Diktatur eingeführt haben und solche Sachen, das gab schon viel. Aber es waren auch ein, zwei Mails dabei, die dann ein bisschen persönlicher wurden. Ich werde schon sehen, was ich davon habe oder ich werde der Erste sein, der abgeholt wird, wenn die anderen an der Macht sind und so. Aber
eigentlich auch schon fast, ist ja fast schon toll, ne?
Ja, nein, aber mich, also da habe ich irgendwie, das ist ja auch eine Glückssache, wie man da gestrickt ist und wie man damit umgeht. Das sucht man sich ja nicht unbedingt aus. Zeigst
du denn mal Sachen an? Ich weiß, Karl Lauterbach zum Beispiel hat ja gesagt, irgendwann.
Die Sachen, die habe ich jetzt nicht angezeigt. Okay. Also ich habe in meinem Leben bisher zwei Sachen angezeigt, das ist aber schon lange her. Also das war damals noch, als ich JUSO-Vorsitzender war, 2011 und 2012 bei den Nazi-Demos hier in Lübeck, da haben wir so Anrufe bekommen von unterdrückten Nummern und so und da kam dann auch irgendwie Drohung, die hatte ich damals angezeigt, aber jetzt ist alles entspannt, also wirklich das Schlimmste sind dann so Sachen, du wirst abgeholt oder Güte, dann wollte ich schon zurückschreiben, ob er sich irgendwie beim Fahrdienst des Bundestages bewerben will, und aber habe ich dann gelassen, ich reagiere dann meistens auf solche Nachrichten auch gar nicht, also ich versuche wirklich alle Bürgeranfragen und Nachrichten zu beantworten, aber wenn die dann so unter der Gürtellinie sind, dann beantworten wir die auch nicht.
Dann lohnt es sich auch irgendwann.
Jetzt sind ja auch meistens anonyme, also die sind dann mit Fake-E-Mail-Adressen geschrieben und so, das lohnt sich dann wirklich nicht.
Ja, also ich bin eigentlich geneigt zu sagen, Energiewende, ich krieg von dir die Antworten, die ich auch erwartet habe, was auch völlig okay ist, weil ihr müsst jetzt erstmal die Arbeit machen, aber ich höre schon raus, du bist optimistisch, dass ihr das irgendwie hinkriegt, wollen wir uns einfach mal für in einem Jahr verabreden und dann mal gucken, was bei rausgekommen ist. Das wird einfach mal fest.
Ich weiß noch nicht, wie weit wir in einem Jahr sind.
Okay, meinst du in 2 Jahren?
Dann in 2 Jahren vielleicht schon weiter, mindestens am Ende der Wahlperiode, weil da müssen natürlich auch Ergebnisse vorliegen, wenn dann nächstes
wir
Mal wieder...
Wir machen das so, wir werden ja immer im Kontakt
Wir werden regelmäßig im Kontakt bleiben.
Genau, das ist die und hört auch gerne mal bei Tim rein. Er hat auch einen wunderbaren Podcast mit Annette Born zusammen. Kopfsteinpflaster findet ihr überall. Wir packen es auch in die Shownotes. Tim, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich weiß, du hast einen prallen Terminkalender. War toll, dass du da warst und ja.
Ja, vielen Dank. Hat mir Spaß gebracht, Andreas.
Danke dir. Also, halt da weiter und bleib dran. Ne?
Bis dann.
Bis dann. Danke. Tschüss.
Ja, und zack sitzt Thomas mir wieder sozusagen virtuell
Wahnsinn.
Gegenüber.
Wahnsinn. Ja. Also diese Technik, das ist ja der Hammer. Ne? Also das ist ja der Hammer. Ja,
das ist... Mhm. Ja, also ich glaube, dass wir von Tim noch sehr viel hören werden. Also das denke ich schon.
Das denke ich auch.
Politisch noch einiges mitgestalten. Ja. Das denke ich auf jeden Fall.
Andreas, richtig Thesen. Also wir haben ja Thesen. Also dann würde ich mal sagen, machen wir die noch mal in Schnelldurchlauf, ohne jetzt hektisch zu werden, weil wir haben ja auch noch den Umtrieb der Woche.
Oh, ja, ja.
Was bedeutet Energiewende, Andreas? Was bedeutet das für dich?
Ja, das ist eben für mich ist es etwas, was eher nicht zu greifen ist bisher so richtig, ne, weil wir davon schon so lange reden und dass wir ja, und ich kriege auch ehrlich gesagt viele Dinge durcheinander, wenn ich sage, ja, wir haben dann die Umlage, dann wollen wir ja, reden wir darüber, dass wir die Atomkraftwerke ja, haben wir glaube ich vor 10 Jahren nach Fukushima beschlossen, dass wir da rausgehen. Jetzt haben wir hier im letzten Jahr noch 2 abgeschaltet, 2 noch im nächsten Jahr und darüber habe ich ja mit Tim auch gesprochen, dass wir dann möglicherweise Atomstrom woanders einkaufen. Ja, Energiewende heißt, dass wir nachhaltiger werden. Und ich weiß nicht, ich habe dein Gesicht gesehen, als wir so über Lübkekoch gesprochen haben, Tim und ich. Da hast du ja wahrscheinlich auch gedacht, ja, so ist es, ne?
Ja, natürlich. Also man muss dazu vielleicht für den einen oder anderen Hörer aus Bayern sagen, im Lübkekoch ist ja einer der, also der Lübkekoch fing im Lübkekoch an, auch tatsächlich schon in den 90ern. Da stand damals der größte Windpark Europas. Danach gab es immer mehr und mehr Windkrafträder in ganz Deutschland, aber vor allen Dingen natürlich im Norden. Und heute steht da ein Bürgerpark, von dem also sehr viele Landwirte gut leben können, in dem nachhaltige Energie produziert wird. Und für mich bedeutet die Energiewende auch, dass das wieder mal natürlich ein sehr, sehr komplexes Thema ist. Allerdings werde ich das in der dritten These, ich spoiler schon mal so ein bisschen, widerrufen. Das ist ein sehr komplexes Thema und natürlich führt das auch wieder zu Diskussionen und auch zu Streit teilweise. Im Moment natürlich so ein bisschen durch Corona in den Hintergrund gedrängt, aber das wird auch wieder mehr werden. Energiewende wird bedeuten, dass wir alle da entweder anpacken müssen, dass da wirklich was passieren muss und ansonsten, tja, bin ich mal gespannt.
Ja, das ist
halt reicht das? Können wir zum zweiten
Punkt gehen?
Was erwartest du? Genau, was erwartest du von der neuen Bundesregierung?
Ja, also auch jetzt, und da möchte ich jetzt wirklich, also ich finde, Tim hat es sehr ehrlich gesagt auch, aber meine Erwartungen sind nicht besonders hoch, ehrlich gesagt, weil ich glaube, dass das, wie du schon richtig sagtest, ist sehr komplex. Es gibt sicherlich den Willen, was zu verändern und nur am Ende muss es jemand bezahlen. Und ich glaube, dass eine Bundesregierung will nachher auch wiedergewählt werden. Und wenn man ehrlich ist, wird das sehr, sehr teuer werden. Und
ich hoffe,
dass es einen Weg gibt. Und jetzt könnte ich wieder mit der Floskel um die Ecke kommen. Ja, wir brauchen da eine europäische Lösung. Ja, ich meine, das ist ja wahrscheinlich so, wenn du
wie lange das dauert, das weiß man dann auch wieder.
Genau, wahrscheinlich so, wenn du deinen Kindern sagst, ihr müsst die Zimmer aufräumen und die sagen, ja, wir warten auf wir fordern eine europäische Lösung, ne, ja, so.
Ja. Ja. Und genau das ist das Problem. Wir erinnern uns ja auch, also, dass die Grünen, waren ja auch schon mal im Kabinett Schröder und auch da, was davon übrig geblieben ist in meinem Kopf, was die Grünen für die Umwelt getan haben, da mag ich jetzt natürlich auch vielleicht die ein bisschen Lügen strafen, aber das ist das Dosenpfand von Jürgen Trittin, wo man sagt, okay, das ist das Einzige, was irgendwie übrig geblieben ist, was auch nicht sonderlich
für meine Saftschorle jetzt übrigens auch, also beziehungsweise
so.
Ich mische ja selbst, ne, aber Saftanteil, der ist auch hier mit Pfand jetzt, was ich gar nicht schlimm finde, also das ist...
Aber das ist natürlich nicht meine Antwort auf die Frage, was erwarte ich von dieser neuen Bundesregierung? Im Grunde wird ja immer wieder gesagt, also auch beim Klimaschutz, eine Energiewende ist vonnöten. Es ist schon 11:55 und trotzdem werden wir wahrscheinlich, genauso wie du das auch gesagt hast, nicht viel erwarten können. Jetzt hätte ein Herr Habeck die Möglichkeit, sich enorm unbeliebt zu machen, indem er sehr unpopuläre Entscheidungen trifft, auch was die Wirtschaft anbelangt. Er wird sich aber meine Prognose da nicht durchsetzen können, auch in der eigenen Regierungsmannschaft nicht. Und deshalb wird auch hier nicht viel passieren. Wir werden weiter so machen wie bisher. Die Überflutungskatastrophe hier in NRW aus dem letzten Jahr, da bin ich mir nicht so sicher, dass daraus wirklich Lehren gezogen wurden. Und ich frage mich, wenn es jetzt mal 3 oder 4 Tage regnet und dann vielleicht ganz NRW im Wasser ertrinkt, was passiert eigentlich dann? Darüber scheint sich jetzt, das wird ein weiter so geben, es wird immer mal wieder irgendein Projekt geben, aber so richtig habe ich das Gefühl, also aktuell nehme ich auch Olaf Scholz nicht wirklich wahr, ne, obwohl ich mich ja nun viel mit Medien und mit Politik beschäftige. Ich bin mal sehr gespannt. Ich glaube, am Ende der Legislaturperiode wird da nicht viel passiert in Sachen Energiewende.
Ja, das ist auch meine Befürchtung. Was denkst du, wird Robert Habeck so ein bisschen den Lafontaine nachher machen? Ist jetzt hart, aber so, du weißt, was ich meine. So
glaube ich nicht, nicht. Aber ich glaube, er hat hohe Nehmerqualitäten.
Ja,
das stimmt. Er ist zwar schnell eingeschnappt, aber er hat auch hohe Nehmerqualitäten.
Ja, das stimmt. Das muss man
und wie lassen, gesagt, ja. Die Energiewende kann nur gelingen, und damit sind wir schon bei der dritten These meiner Meinung nach, wenn jetzt wirklich radikale Umbrüche kommen. Mhm. Und es ist einfach in der Bevölkerung da auch noch nicht angekommen. Viele Leute haben jetzt andere Sorgen und Nöte. Natürlich. Aber wenn ich das zum Beispiel sehe, wenn ich morgens meine Morgenspazierrunde mache und da stehen 3 Autos mit laufenden Motoren und da wird die Scheibe gekratzt, dann ist dieser Umweltgedanke, dieser Energiegedanke, dass ich Energie spare und nicht die Umwelt belaste, das scheint mir in vielen Köpfen noch nicht angekommen sein. Viele Leute reagieren, es gibt Fridays for Future, das finde ich total gut. Es gibt viele Leute, die steigen um aufs Fahrrad. Wir haben euch auch wieder eine Menge von Shownotes verlost. Es gab das Thema ja schon 1992, gab es schon serienfertige Elektromofas. Das fand ich ja auch witzig. Wir haben euch den Bericht verlinkt vom 7. Sinn. Es gab Elektroautos, die schon eine Reichweite von 100 km/h hatten. 1992 oder 93. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Damals gab es das, aber hier wieder Autoland Deutschland. Die haben angefangen, haben gedacht, oh, ist geil, aber irgendwie war dann doch Verbrenner irgendwie geiler. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht.
Nein, aber es ist so frustrierend. Aber um jetzt ein bisschen optimistisch daraus zu gehen, also ich hoffe oder setze ehrlich gesagt auf die Technik, auf die Ingenieurskunst, dass dieses Thema, was wir immer wieder besprechen, so wenn wir so weitermachen, nein.
Also aber, Team Lindner bist du.
Ja, ich würde sagen.
Er hat das ja gesagt.
Naja, aber so ein bisschen, gesagt, also ich weiß, dass ich da jetzt nicht so furchtbar nah an sein, ja. Dornige, wie war das noch? Nein, aber dieses, ich glaube, dass also ich sehe auch ganz viel Grund für Pessimismus, das stimmt. Ich sehe auch so ein bisschen, das wird alles so, wie du das schon sagtest, wahrscheinlich so bleiben. Aber andererseits, ich denke, dass die Innovationskraft, die jetzt dahinter steckt, gerade bei der Elektromobilität, dass da sehr viel passieren wird in der nächsten Zeit. Und bei der Energie, weil wir müssen kreativ sein jetzt. Es wird jetzt, nur es wird ruckeln und es wird, und das ist eben der, ich will die Demokratie überhaupt nicht in Frage stellen, aber das ist das Problem an der Demokratie, dass wir irgendwie immer im Wahlkampfmodus sind. Das wird jetzt, Schleswig-Holstein hat im Mai Wahlen, da wird dann aus den und den Gründen auch wieder was gemacht. Das ist jetzt egal, ob ich SPD, CDU, Grünen oder was auch immer, ne, oder FDP, die müssen jetzt ihren Wahlkampf machen und das wird auch wieder ruckeln und das wird auch wieder, ne?
Ja, definitiv. Das ist dieses Ruckeln, das beschreibt es so schön, und damit müssen wir leider so ein bisschen, sage ich mal, zum Ende kommen, weil wir haben ja auch noch den Umtrieb der Woche. Und da bin ich mal gespannt bei dir, und ich würde mal sagen, Band ab.
Der Umtrieb der Woche.
Ja, mein Umtrieb der Woche, also ich habe natürlich wieder mehrere, aber ich lege mich auf einen fest, also ich will jetzt gar nicht mehr über diese Demos sprechen, das ist ja morgen geht das wieder los mit dem Montags Unterspaziergängern und oh Gott, ich bin müde. Aber eine andere Sache, ein Umtrieb ist die Kommunikation zwischen Frauen und Männern. Da meine ich jetzt ausnahmsweise mal nicht meine Frau, ne? Da ist alles gut mit der Kommunikation. Aber ich habe
ausnahmsweise.
Das ist jetzt auch nichts Schlimmes, aber es ist so lustig. Ich habe eine ehemalige Kollegin, eine Freundin, die hat sich jetzt mit ihrem Freund zusammen Katzenbabys angeschafft, so ein bisschen wie ihr. Ihr habt ja auch so süße Katzen, ne? Und ja, das sind, die Rasse habe ich jetzt vergessen, aber es sind auch so süße Katzen. Ah ja, ihr süße Kätzchen.
Ja,
so süß. Und sie hat dann mal vor einer Woche oder so hat sie die angeschafft und hat dann ein Bild geschickt oder ein Video. Ja, ein Video, glaube ich. Und ich habe dann nur geantwortet mit Daumen hoch. So, und dann nicht weiter mir was dabei gedacht. Und dann haben wir vorhin noch mal miteinander gesprochen und dann hieß es, ja, ich schicke dir jetzt ja keine Bilder mehr, weil du hast ja so komisch reagiert. Und oh. Ja, nee, du kannst mir ruhig welche schicken. Und dann hat sie mir welche geschickt und dann habe ich jetzt ganz viele Herzchen und sonst was geschickt und das wäre dann nicht authentisch, habe ich dann als Feedback bekommen. Und jetzt weiß ich auch nicht.
Oh, wie man es macht, wa? Wie man's
jetzt
macht.
Weiß ich auch nicht.
Oh je. Ja, jetzt weiß ich auch nicht. Ja, das ist ja ein schöner.
Ja, ich finde, mit Katzenbabys auszusteigen ist doch schön, oder?
Ja, absolut, absolut. Ja, und mein Umtrieb der Woche ist auch ein verhältnismäßig positiver, muss ich jetzt mal sagen. Ich möchte dazu aufrufen oder sagen, dass es sich manchmal lohnt, höflich, hartnäckig und unbequem zu sein. Ich mache ja nun seit geraumer Zeit, also ich habe, glaube ich, im November damit angefangen, jeden Morgen eine Morgenrunde von 4 Kilometern. Einmal ein bisschen durch den Wald.
Du schreibst immer Autos auf, die falsch parken. Ne? Das war dann das, ne?
Das auch, ja. Nein, aber wir haben im Wald vor Weihnachten, war es ja mal ein bisschen windig hier. Also Wind heißt hier dann Windstärke 3 oder so. Und da ist auch ein Baum von, sage ich mal, 7-8 Metern ist auf einen Fußweg gefallen im Wald. Nun könnte man ja sagen, also wenn so ein Ding auf der Straße liegen würde, wäre das innerhalb von Sekunden weg. SEK, THW würden ankommen und die Feuerwehr und würden das Ding kleinschneiden. Und dies ist nun, kann man sagen, mitten im Wald, aber das liegt am schönen Treppenbach. Da können wir auch mal hingehen, wenn ihr uns mal besucht.
Ja.
Und das ist ein beliebtes Ausflugsziel. Und mit einem Kinderwagen, den ich durchaus schon da mal gesehen habe, kommt man da nicht durch. Also der Ausflug wäre dann, wenn da nicht gerade jemand helfen könnte, wäre dann wahrscheinlich zu Ende. Und ich bin da dann auch morgens immer rübergestiegen und irgendwann habe ich gesagt, so, jetzt ist genug. Also wie kann ich das machen? Normalerweise kann man zum Beispiel bei beschwerden@solingen.de kann man dann eine Beschwerde schreiben. Normalerweise würde ich dann den Weg auch gehen, aber ich war gerade so in der Laune und habe auch dann nur per Insta-Story gefragt. Der Baum liegt hier seit mehreren Wochen.
Aber du hast dann schon die Stadt verlinkt
sozusagen. Ich habe die Stadt markiert und den Bürgermeister markiert und habe aber auch nur gefragt, wer ist dafür zuständig. Weil ich erwarte natürlich nicht vom Bürgermeister, wäre natürlich ein schönes Bild, dass er da persönlich hingeht und den mit einer Handsäge absägt. Aber natürlich ist das Ganze auch, also frage ich mich, wer in dem Forster dann auch mal nach dem Rechten guckt, ne? Also wie oft. Und zack, einen Tag später war das Ding weg. Also es geht, ne? Also man darf, ich will jetzt nicht dazu aufrufen, dass jeder ein Dorfscheriff sein soll, aber man darf schon auch mal sagen, wenn man etwas nicht für in Ordnung hält, finde ich. Und dass es sich auch lohnt. Man muss nicht direkt den öffentlichen Weg gehen, aber wenn gar nichts anderes mehr geht, und nun habe ich das da eben so während des Spaziergangs dann, also den ich auch alleine gemacht habe, also ich bin dann das war kein Demonstration, muss man ja heute in diesen Zeiten immer sagen, das war kein Demonstrationsspaziergang, höchstens eine Gegendemo vielleicht, nein, auch das nicht und dementsprechend lohnt es sich manchmal auch höflich, hartnäckig zu sein. Wichtig ist, höflich, hartnäckig, unbequem zu sein und nicht irgendwie, das ist scheiße hier, sondern auch selber mal was machen, aber darüber haben wir ja schon oft genug gesprochen. So, das war's. Auch wieder viel zu lang.
Schön. Ja. Schön, dass du ein positives Ergebnis hattest.
Genau, und dass man, ja, genau. Und wir erinnern uns jetzt einfach an dieses Katzenbildchen und die Herzen, damit wir wirklich dann einen schönen Ausstieg haben.
Für euch alle ganz viele Herzchen und bleibt stabil. Nimmst du die Trommel, nehme ich sie?
Ach. Du nimmst sie, du machst das immer so gut, Andreas. Ach, ich sag so mal Tschüssing, bis zum nächsten Mal.